Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi, den Japan-Podcast von Sumikai, mit mir, Banks, mit Matze.
Servus.
Und Micha.
Moin. Da sind wir wieder.
Ja, heute herrscht irgendwie so ein bisschen Frühjahrsmüdigkeit gefühlt.
Frühjahr? Okay, ich bin im falschen Zeitraum.
Ja, ich denke mir auch gerade.
Ich wusste jetzt nicht, was das Gegenstück zu Frühjahrsmüdigkeit ist. Weiß ich nicht. Herbstmüdigkeit, gibt es sowas?
Nee, es gibt sowas wie Herbstmelancholie, oder? Oder es gibt,
ja,
es gibt eigentlich
stimmt.
Für jeden Monat Leute, Melancholie.
Leute, diskutieren wir jetzt gerade wirklich darüber, nur weil wir beide gesagt haben, dass wir uns ein Stündchen aufs Ohr gehauen haben vor dem Podcast?
Ich meinte so generell irgendwie.
Also Micha, ich würde nicht immer alles auf mich beziehen, ne? Du kleiner Egozentriker.
Ich bin kein Egozentriker, bitte. Ich bin einfach nur der Nabel der Welt. Ich weiß gar nicht, was ich mit dem Problem habe.
Ich wollte eigentlich nur sagen, es ist doch Herbst und alles ist so ein kleines bisschen entspannter, bevor man wieder in den Weihnachtswahnsinn reinrutscht.
Ja, das glaubst du auch nur du.
Also ich bin froh, dass ich den Weihnachtswahnsinn auslasse, aber ich mag den Herbst, muss ich ehrlich sagen. Mir ist es momentan nur noch ein bisschen zu warm für meinen Geschmack. Es könnte ein bisschen kühler schon sein.
Also, ich hätte auch gern mal, dass die Welt sich ein bisschen entspannt, ein bisschen locker lässt. Aber nein, die Amis machen voll Wahlgedönse jetzt. Und in Japan machen sie es nicht anders.
Die Welt spielt halt einfach verrückt.
Jo.
Okay, jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Verdammt. Und wir müssen über den Wahnsinn in Japan reden.
Ja, okay, aber teilweise ist es auch lustig, ne? Weil es so absurd ist manchmal, ey.
Ja, das. Ja, ja, naja. Okay, fangen wir mal mit der Politik an, weil das macht ja so viel Spaß. Nein, eigentlich nicht, aber wir müssen drüber reden, denn in Japan sind am 27. Parlamentswahlen. Das heißt also, der Wahlkampf ist im vollen Gang und es kristallisiert sich in den ersten Umfragen heraus, dass die LDP tatsächlich bangen muss. Denn es könnte tatsächlich passieren, dass sie seit ersten Mal seit 2009 nicht die absolute Mehrheit im Unterhaus erreichen wird und das wäre tatsächlich gut.
Ja, also es könnte sein, dass sie nicht irgendwie machen und tun kann, was sie möchte. Obwohl, klar, logischerweise, sie sind noch in den Umfragen vorne dran. Ne? Die sind natürlich noch mehrheitsträchtig, aber nicht überall.
Nee, tatsächlich nicht. Also laut eigentlich allen Umfragen von verschiedenen Tageszeitungen, Fernsehsender etc. bla, werden sie halt ordentlich Sitze verlieren. Also so zwischen 203 und 250 ungefähr werden sie wahrscheinlich bekommen. 233 Sitze sind die absolute Mehrheit. Wenn man sich die Umfragen so anschaut, dann sieht man eigentlich, ja gut, okay, ganz Japan wurde gefragt, also das dürfte wahrscheinlich knapp unter der Mehrheit bleiben. Was dann passiert ist, ja, sie gewinnen die Wahl, darüber brauchen wir gar nicht reden, das ist LDP, das passiert ja automatisch. Aber zumindest ist sie auch viel, viel mehr auf die Komaito, also sprich ihren Koalitionspartner angewiesen. Es könnte auch tatsächlich sein, dass sie sich noch einen zweiten Koalitionspartner dazu holen. Und auf die müssten sie mehr hören. Das würde schon Auswirkungen haben. Vor allem würde das den Premierminister noch weiter ausbremsen. Und der ist ja jetzt schon im Prinzip so eine Hand, also läuft er jetzt schon mit angezogener Handbremse durch die Gegend. Also insofern läuft nicht ganz so gut. Und Shigeru Ishiba sagt ja selbst, ja, also wir werden gewinnen, aber auch er ist vorsichtig und redet schon gar nicht mehr von der Mehrheit.
Eigentlich sollte er jetzt wirklich was anderes machen, als ehrlich zu sein. Ich meine, klar, wir kreien es immer an Politiker an, ne, dass sie immer die Wahrheit verdrehen. Aber jetzt zu dem Punkt zu sagen, ja, ich bin mir unsicher. Nee, jetzt musst du doch sicher auftreten für deine Partei, oder?
Naja, aber er hat erstmal damit zu tun, dass er wieder einen neuen Fehlbetrag seiner ehemaligen Fraktion erklären muss. Da kann man, ne? Also ich glaube, das ist schon. Naja, ehrlich weiß ich jetzt auch nicht. Es ist nämlich so, dass ich herausgestellt habe, upsi, seine Fraktion hat ja weitere 2200 Yen, also so 1374 Euro an Parteispenden nicht gemeldet. Puh, das war
passiert natürlich halt mal, ne? So, upsi.
Ja, das zweite Mal. Und das zweite Mal war es ein Schreibfehler in der Buchhaltung. Er hat dann natürlich auch gleichzeitig geschworen, ja, wir werden uns drum kümmern, blasulz blub, so das Übliche, was man dann halt sagt. Zeigt aber einfach, tja, das läuft wohl nicht so ganz mit der Aufarbeitung des Spendengeldskandals da, ne?
Viele Schreibfehler, ja. Schlecht Buch geführt.
Ja.
Nee, du. Also,
böse, böse.
Dass er den die Ausrede zum zweiten Mal bringt, ist schon ein bisschen heftig. Hat er keine Scham? Oder fehlt denn irgendjemand, der ihm was Neues zuflüstern könnte als Ausrede?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es kann ja durchaus ein Buchungsfehler sein, wenn man ja jetzt, ne, man will ihm ja nichts Böses unterstellen. Ich meine, ne, also, nee, obwohl, das ist ein Politiker, den kann man ja nicht alles unterstellen, stimmt sowieso.
Ich meine, ja, also Büroarbeit und Buchhaltung kann ein absoluter Albtraum sein, ne?
Ja, aber dafür können wir beide, glaube ich, ein Liedchen singen.
Trotzdem, ja, also, naja, egal.
Ja, es ist halt Schreibfehlerchen, ne?
Ja, Schreibfehlerchen. Mhm.
So. Aber trotz allem, die Regierungspartei führt in allen Umfragen, also trotz Skandale und sonstigen Krimskrams, eine großartige Änderung wird es nicht geben. Was spannend wird, ist, denke ich mal, nachher auf die Wahlbeteiligung zu schauen. Denn die dürfte wahrscheinlich unterirdisch sein.
Ja. Hm. Ich meine, die Leute haben Besseres zu tun, als zu wählen. Es ist schrecklich, es ist traurig. Nee,
es ist ja nicht nur das.
Aber ja.
Wenn man sich den Wahlkampf anguckt, wie soll ich sagen, es ist immer das Gleiche. Keine Steuererhöhungen, obwohl Steuererhöhungen eigentlich dringend notwendig sind. Mehr Geld für bitte hier einsetzen, je nachdem, wo man gerade spricht. Besonders ältere Leute entlasten, Arbeitnehmer entlasten. Wirtschaft anpumpen, nicht anpumpen, Wirtschaft ankurbeln und so die üblichen Themen, Bevölkerungskonzentration in Tokio auflösen, bla, Sülz, blub. Das ist genau das, was immer wieder gesagt wird, zwar seit 2014 eigentlich. Da ändert sich halt nichts. Was man allerdings nicht sagt, ist, ja, wir müssen vielleicht der Jugend mal ein bisschen unter die Arme greifen, ne?
Ja, also die LDP hat im Moment gar nichts von sich gegeben, dass sie irgendwie in einem positiven Licht darstellen lässt. Ne?
Nö.
Trotz Bedenken, dass sie nicht alle ihre Mehrheiten halten können, fühlen sie sich nicht irgendwie dazu geneigt, irgendwie ja, den Leuten ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren? Machen sie nicht.
Ja doch, den älteren Leuten, wie üblich. Das ist ja das Problem eigentlich der LDP. Bei Wahlen sind das dann immer die Älteren. Weil das ist klar, größte Gruppe der Wähler. Die Jüngeren lässt man da komplett außen vor. Und gerade bei den Jüngeren ist die Politverdrossenheit dadurch logischerweise extrem groß, weil die fühlen sich halt nicht wahrgenommen. Irgendwo verständlich. Mhm. Sie werden es ja auch nicht.
Ja, und stattdessen hört man dieselbe Schallplatte, die schon seit Jahren hängt.
So. Ah ja, die Schulden hört man übrigens mal wieder gar nicht. Also die sind mal wieder gar kein Thema. Das Problem ist nämlich, kein einziger hat wirklich einen Plan bisher gehabt. Hey, wie können wir denn zum Beispiel das Problem mit den explodierenden Sozialkosten angehen, sodass ihr halt immer eigentlich mal mehr zahlen müsst und so weiter. Das sind halt Themen, die werden gar nicht angesprochen. Und das sind eigentlich sehr wichtige Themen, weil die Sozialkosten in Japan explodieren ja nun mal.
Ja, ich meine, wenn man die Umfragen anschaut, ne, dann ist es auch das zweitwichtigste Wahlthema. Logischerweise, Beschäftigung und Inflation sind wichtiger, weil das drückt unglaublich. Aber trotzdem, über ein Drittel sehen Rente und soziale Sicherheit als der Vorrang, ne, von allen Befragten. Und das, wenn sie das komplett ignorieren, dann wird sie das bestimmt beißen. Also ich hoffe, sie werden gebissen. Ich hoffe, die verlieren mal ihre Mehrheit da im Unterhaus.
Naja, sie versuchen sich halt wie üblich zu wehren, denn es ist ja jetzt ein Maßnahmenpaket, oder man nennt es ja liebevoll Konjunkturpaket, auf den Weg gebracht worden oder wird gerade auf den Weg gebracht. Ein ganz wichtiger Punkt, den kennt man ja von der LDP, sozial schwache Haushalte kriegen eine Bargeldauszahlung.
Mhm.
Also das Übliche halt, Speck für die Mäuse. Das hat die LDP ja in der letzten Zeit ständig gemacht oder in den letzten Jahren immer dann, wenn man so gemerkt hat, und steigen die Leute langsam aufs Dach. Das sind aber immer nur so temporäre, kurze Maßnahmen, die also längerfristig gar nichts bringen. Also man kann es ein bisschen mit der Energiepreisbremse vergleichen, die ja im August wieder aufgenommen worden ist, weil einfach die Inflation, ist in Japan.
Ja.
Sie hat die Inflation verlangsamt. Aber die Lebensmittelpreise steigen weiter extrem. Und dagegen müsste man eigentlich mal gezielt vorgehen. Aber genau das wurde wieder ausgelassen. Das heißt, man sagt halt eben, ja, wenn wir die Wirtschaft insgesamt ankurbeln, dann klappt das alles schon wieder. Das sind aber alles nur Maßnahmen, die im Prinzip großen Unternehmen helfen. Aber blöderweise nicht den großen Arbeitgeber, sprich die kleinen Unternehmen.
Wenn du halt Farbe wo drauf machst, ne? Wo dann halt nach einer Woche Sonne und Regen die Farbe wieder abgeht. Ne? Aber die Woche lang sieht's schön aus, ne?
Hat es denn überhaupt eine Woche lang gehalten?
Naja, muss doch nur bis zum 27. halten, ne? Denn dann sind die Wahlen und dann ist wieder alles gut, dann kann man so weitermachen wie bisher. Und ganz ehrlich, ich bin heilfroh, wenn die Wahlen vorbei sind, weil das Gesabbel von denen ist so nervig. Aber naja. Ja, ist halt. Aber es ist halt eben einfach so, es gibt viel zu viele Probleme und die haben logischerweise auch Rattenschwänze. Also zum Beispiel die steigenden Sozialkosten führen dazu, dass gerade in der Gesundheitsbranche die Mitarbeiter unter Stress und Überstunden leiden und unter Unterbezahlung, wohlgemerkt in der Kunstszene allerdings auch. Das ist jetzt nichts Neues, aber es gibt mal wieder neue Zahlen. Und die bringen das Ganze mal wieder richtig schön auf den Punkt, denn es gibt ja gesetzliche Regelungen zu Überstunden, die allerdings gar nicht so wirklich wirken, außer in der IT-Branche, da klappt das anscheinend. Aber der restliche Bereich der Kunst- und Sozialbranche, ja, ist eine Katastrophe.
Ja, man sieht es daran, IT ist halt sehr gefragt und sehr, sehr wichtig. Die werden auch gut bezahlt dafür, ne? Deswegen kann man sich's nicht leisten dort. Aber bei den anderen Sachen hat sich's so dermaßen als der Standard herausgebracht, dass man sich's nicht leisten kann, es nicht zu tun. Was natürlich sehr schlecht ist.
Richtig.
Es ist schon irgendwie ironisch, ne?
Ja.
Ja, es ist halt eine enorme Arbeitsbelastung. Also halt gerade für Ärzte und Pflegekräfte. Natürlich auch gerade, wenn jetzt zum Beispiel Naturkatastrophen passieren, wie jetzt das Noto-Erdbeben Anfang des Jahres. Da haben wir ja dann öfters darüber berichtet, dass gerade in der Region eine gnadenlose Überlastung da ist. Es ist eigentlich gar kein Wunder, dass Pflegekräfte fehlen und immer mehr Menschen kündigen, weil sie einfach, gelinde gesagt, die Schnauze voll haben, was man ja auch irgendwo verstehen kann.
Ja, ich meine, wenn du kein Leben hast, wozu arbeitest du dann? Für den Lohn bestimmt nicht, der ist nicht so groß.
Nee. Also ich glaube, das ist wie überall, in jedem Land in der Sozialbranche. Da muss schon sehr viel Leidenschaft mit dran sein, weil sonst kann ich mir das nicht erklären, warum man da freiwillig drin arbeitet, gerade in so unterbezahlten Berufen wie Pflege und so weiter.
Ja, Motivation ist ein komplexes Thema. Da kannst du auf die Uni gehen und mehrere Vorlesungen dazu dir reinziehen und weißt immer noch nicht hundertprozentig, wie es läuft. Aber es wäre bestimmt so, dass die Leute nicht einfach so aufgehört haben, wenn ihr Leben nicht so anstrengend gewesen wäre. Also die machen ja das nicht, um reich zu werden. Ne? Viele machen das, weil sie sich entweder zu berufen fühlen oder weil sie das erfüllt oder sonst etwas. Ne?
Ja, aber darauf nur aufzubauen, ist schon ziemlich krass, muss man ganz ehrlich sagen. Auch einfach, dass die bestehenden Arbeitsgesetze zur Regulierung der Arbeitsstunden und zum Schutz der Beschäftigten kaum Wirkung in Japan zeigen. Das ist heftig, auch weil strenge Kontrollen häufig umgangen werden.
Ja, die haben wirklich alle Tricks rausgefunden, wie diese ganzen Maßnahmen unwichtig geworden sind. Aber ich muss auch sagen, die Maßnahmen waren von Anfang an ein bisschen zahnlos, ne?
Ja, das Übliche halt, ne? Ja. Und dazu kommt halt noch, dass viele dieser Unternehmen, also gerade Pflegeunternehmen, das sogenannte Arbeitsweilsystem überhaupt nicht kennen. Also, dass man halt eine Erholungspause zwischen den Arbeitstagen haben soll und so weiter. Und laut das Ministerium für Gesundheit, Arbeits- und Soziales umgehen viele das System oder kennen das überhaupt nicht. Und das ist auch schon ganz schön krass.
Das ist so unwissenschaftlich, ja, das regt mich richtig auf, ne? Wenn du richtige Pausen machst, richtige Erholungszeiten und auch richtig deinen Arbeitstag einstellst, dann bist du so viel produktiver. Das ist nicht zu vergleichen. Die tun nicht nur die Leute verschleifen, sie zerstören auch im Endeffekt ihre Produktivität und damit ihr Geschäft, ne?
Ja, aber Japans schlechte Produktivität ist doch bekanntlich, aber Japans Produktivität ist doch bekanntlich sowieso unterirdisch.
Das ist kein Grund, weiterzumachen. Hey, wir sind ultra schlecht in dem Bereich. Machen wir was anderes oder machen wir weiter?
Aber wir bleiben dabei, läuft ja irgendwie, ne?
Naja, never change a running system, ne?
Ach ja.
Und so die Lieblingseinstellung von Konservativen kennt man doch.
Es ist ja auch so eine Sache, dass viele Arbeitnehmer auch gar nicht so eigentlich über ihre Rechte Bescheid wissen. Also jetzt nicht nur in dem Bereich Pflege, sondern grundsätzlich in Japan. Ist es so ein Ding, was sich irgendwie erst in den letzten Jahren entwickelt hat, so, hey, ich muss mich weder von meinem Chef noch von meinen Kollegen durch die Gegend schubsen lassen und ich habe halt ein Recht auf Pausen und solche Sachen. Und da kommt erst so langsam gefühlt ein Bewusstsein dafür auf, dass man dadurch auch drauf pochen darf, ne?
Aber man muss auch wieder ehrlich sein, auch das ist eher bei jüngeren Arbeitnehmern zu sehen. dass sie halt auch viel stärker auf eine Work-Life-Balance achten als halt ältere Arbeitnehmer. Die sind größtenteils ja alle noch so in diesem Denken, ein Leben lang für einen Betrieb. Das war ja so in Japan mal das Ding, das gibt's ja mittlerweile eigentlich so auch nicht mehr. Die lassen sich auch zum Beispiel noch zwangsversetzen und so weiter. Das ist bei jüngeren Leuten mittlerweile nicht mehr so. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank, weil das ist ein krankmachendes System.
Ja,
absolut, ja.
Du brauchst aber wirklich auch in Deutschland immer wieder jemanden, der dich daran erinnert oder dir es sagt. Ne? Ich habe einen Kumpel, der Arbeitsrecht studiert hat. Der hat mir Sachen offenbart, da hätte ich niemals dran gedacht. Ne? Und das Problem ist in Japan, du hast halt nicht unbedingt massenweise Gewerkschaften, die ihre Leute halt unterrichten darüber, ne?
Ja, es ist verrückt. Sagen wir es mal so rum.
Ja.
Aber gut. Man muss es halt von beiden Seiten ändern. Also einmal die Arbeitsanstellung selber muss sich ändern. Und die Regierung müsste den Rest tun. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Ja, das wäre sonst sinnlos. Es gibt noch ein anderes Problem, das kennen wir auch hier in Deutschland. Wir wissen ja, bei uns fehlt es ja an ärztlicher Versorgung in ländlichen Regionen. Und Japan hat genau das gleiche Problem. Zwar steigt die Zahl der Ärzte, also mittlerweile sind es 340.000, aber die meisten davon praktizieren in den Städten, bevorzugt natürlich die Großstädten, weil man da einfach mehr Geld rausholen kann.
Ja, ist ein Witz.
Ja. Das Problem ist leider auch, man hat nicht wirklich einen Plan, wie man das Ganze ändern soll. Also zum einen hat man die Sache erstmal verschlimmert mit den sogenannten Überstundenregelungen, die 2024, wenn man das im April eingeführt worden ist, um halt eben dafür zu sorgen, dass Ärzte nicht mehr so viel Überstunden machen. Das ist ja eine schöne Idee gewesen, aber es fehlt halt an Ärzten und ja, dann macht das natürlich die Versorgung noch schlimmer, wenn man halt eben nicht länger aufmachen darf. Ein bisschen blöd. Und dann kommt natürlich hinzu, man kann einfach in der Stadt besser Geld verdienen als auf dem Land. So, und ist ja auch irgendwo logisch, weil da leben halt viel mehr Menschen. Und gerade junge Ärzte gehen natürlich logisch dann auch in die Stadt. Das ist auch verständlich. Und deswegen hat die japanische Regierung in ihrem Grundsatzprogramm eine Politik zur Fehlverteilung von Ärzten aufgenommen und plant bis Ende dieses Jahres halt eben Lösungen festzulegen. Problem ist, das Finanzministerium hat vorgeschlagen, die Gebühren für medizinische Leistungen, deren Höhe ja landesweit einheitlich festgelegt ist, zu überprüfen. Und der Vorschlag zielt halt darauf ab, dass die Vorteile von Ärzten in städtischen Gebieten verringert werden, indem Stückpreise der Gebühren in Gebieten mit vielen Ärzten gesenkt wird. So, das Ministerium...
Ja, viel Spaß damit, wenn du den Ärzten sagst, so, wir zahlen euch weniger.
Ah ja, dazu kommen wir gleich. Das Ministerium für Gesundheit, Arbeit und Soziales hat Maßnahmen vorgeschlagen, wie zum Beispiel Lizenzen für Präfekturgouverneure für die Eröffnung von Kliniken zu verlangen und die Einrichtung von medizinischen Abteilungen im stark lokalen Bedarf zur Voraussetzung zu machen. So, und jetzt das Problem. Naja, Mediziner lehnen das logischerweise ab, da das eigentlich, und da haben sie auch recht mit, gegen die Verfassung verstößt, denn das verstößt gegen die unternehmerische Freiheit.
Ja, ich meine, wenn der junge Arzt sich sagt, oh, ich gehe lieber Schönheitsoperationen machen, verdiene ich mehr Geld, dann darf er das. Dann muss er nicht gezwungen werden, in der Pampa zu bleiben und die älteren Leute zu versorgen. Ne?
Nein, man darf eine andere Sache auch nicht vergessen. Weil eben eine Klinik aufmachen kostet Geld. Das ist nicht günstig. Man braucht medizinische Geräte, Mitarbeiter etc. Blablabla. Das ist halt einiges, was man investieren muss. Und das Geld muss ja auch irgendwo reinkommen. Gerade junge Ärzte müssen sich das erstmal leisten können. Und da muss auch genug Geld reinkommen, um eben, wenn man das, was man investiert, auch wieder rausbekommt. Weil die Investitionen erfolgen ja meistens über Kredite. Das ist im ländlichen Raum so gut wie unmöglich, schlicht und ergreifend.
Ja, da kannst du den Leuten keinen Vorwurf machen. Geht nicht. Das ist
halt eigentlich auch ein Riesenproblem der Bevölkerungskonzentration, die Japan ja hat. Und die konzentriert sich auf Großstädte, besonders halt auf Tokio. Die man ja seit 2014 bekanntlich auch angehen möchte, was dazu geführt hat, dass, ach Mensch, des Kinders, seit 2021, verstärkt sich die Bevölkerungskonzentration, weil besonders junge Frauen sehr schnell das Land, die ländlichen Regionen verlassen und eher in die Großstadt ziehen. Klappt also sprich gar nicht, was sie vorhaben. Naja, ist ja dann auch irgendwo logisch, dass das nicht funktioniert.
Also wirklich, die einzige Idee, die sie da hatten, ist, wir müssen es den Ärzten in der Stadt schwerer machen. Vielleicht bleiben sie dann auf dem Land, ne? Anstelle zu sagen, wir müssen es den Ärzten auf dem Land leichter machen. Ne, vielleicht gehen sie dann nicht in die Stadt, wo sowieso alle möglichen Ärzte rumspringen und die, ja, der Wettbewerb und die Rivalität saumäßig hoch ist. Ne?
Ja.
Ach, das wäre aber zu einfach, nicht wahr, Matze?
Ich glaube schon, dass die das kapieren. Nur keiner will irgendwie das Geld dafür aufwenden. Ne?
Es geht auch schlicht und ergreifend nicht. Man vergisst da nämlich einen kleinen Teil. Ein ganz großer Batzen der Einnahmen, gerade von Ärzten in Städten. Das ist gar nicht mal die lokale Bevölkerung drumherum. Das sind Touristen. Gerade Schönheitschirurgie und so weiter, da ist der Medizintourismus da unglaublich. Und ganz ehrlich, auf dem Land findest du solche Kunden nicht.
Nee, aber wenn das so weitergeht, dann hast du halt Medizinpendeln, weißt du, dass du in die Stadt fahren musst für einen Arztbesuch.
Das hast du teilweise schon.
Ja.
Also das Problem ist halt oder das ist eigentlich so ein Riesenwulst vom Problem. Trägt halt dazu bei, dass die Bevölkerung in den ländlichen Regionen immer weiter voranschreitet, die ja sowieso schon verdammt hoch ist. Und es gelten ja schon mittlerweile mehr als die Hälfte der ländlichen Regionen in Japan als entvölkert, weil einfach, da ist halt kaum noch einer. Das macht sich dann auch in den Bereichen wie zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel oder Internet als Beispiel oder Arbeitsplätze. Weil es sind ja nicht nur die Menschen, die wegziehen. Nee, auch die Unternehmen gehen ja eher in den Großraum Tokio, weil das einfach lukrativer ist, auch wenn es verdammt teuer ist, da was hinzustellen. Und das macht sich halt komplett dadurch bemerkbar. Und das Einzige, was die Regierung plant dagegen, mal wieder, also jetzt im aktuellen Wahlkampf, hey, wir zahlen doch sowieso schon Subventionen, erhöhen wir die doch einfach. Also man zahlt seit 2014 Subventionen, die nicht dazu geführt haben, dass die Bevölkerungskonzentration auf Tokio sich auflöst und will die jetzt erhöhen. Ja, das wäre nicht ein schlauer Plan.
Ja, mehr Geld. Mehr Geld weg.
Ja, ganz genau. Das Übliche, mehr Geld reinpumpen. Aber einen wirklichen Plan haben sie halt nicht. Und das ist das Schlimme. Weil es hat ja Gründe, warum gerade die jungen Leute eben in die Städte gehen. Sie finden keinen Job. Das Allgemeinangebot ist, naja, nicht unbedingt gerade toll. Ja, super.
Ich frage mich, ob das so eine Situation ist, dass dann irgendwann ein Damm bricht. Dass dann wirklich das heißt auf einmal, ja, jetzt gehen wir einfach alle in die Stadt. Oder ob das eine langsame Angelegenheit. Ich meine, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen von einem kleinen Dorf in Japan. Das hat innerhalb von 15 Jahren ist die Bevölkerung von irgendwie 8000 Leute auf 2500 runtergegangen. Das ist schon explosiv, ne? Wenn du es andersrum hättest, dann würdest du es als explosiven Wachstum bezeichnen, ne?
Ja, also es nimmt zu. Seit Ende der Pandemie nimmt das tatsächlich zu. Was auch kein Wunder ist. Ich meine, Tokio tut ja auch nicht gerade wenig, um attraktiv zu sein. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Also, die machen ja wirklich einiges. Und switchen wir mal kurz nach Deutschland, da sehen wir ja genau das gleiche Problem. Also sprich, es zieht die Leute halt auch in die Städte, auch wenn es teuer ist. Sagen wir mal ehrlich, wohnen in der Stadt, das ist ja ouch. Aber du hast ja keine Wahl, schlicht und ergreifend, in den meisten Fällen. So, und dadurch sterben halt ländliche Regionen aus. Da verschwinden die Geschäfte, dann wirst du halt nur noch durch jeden Mittwoch mit so einem Supermarktwagen bedient. Also attraktiv ist das nicht.
Du, erinnere mich nicht dran, das haben wir hier auch. Wir haben seit einer Weile keinen Metzger mehr. Da kommt zweimal in der Woche einer mit seinem Auto dabei.
Ja. Ich kenne das auch aus meiner Heimat. Und das ist halt schlimmer geworden. Und im Prinzip kann man in dem Fall tatsächlich beide Regierungen vergleichen, weil auch unsere Regierung tut dagegen nicht sehr viel. Wir haben auch einen gravierenden Ärztemangel auf dem Land. Es gibt zwar vereinzelte Maßnahmen, also jetzt hier NRW zum Beispiel, fördert ja das alles so ein bisschen, hat aber auch nicht wirklich funktioniert, wie er sich ja jetzt herausgestellt hat. Also man ist da ideenlos halt, schlicht und ergreifend. Aber man muss auch ehrlich sein, diese Bevölkerungskonzentration ist auch selbst verursacht worden. Weil man hat die ländlichen Regionen grundsätzlich immer ignoriert. Oder sagen wir mal nicht ignoriert, aber benachteiligt, in Anführungsstrichen.
Jo, das arme Land.
Ja. Dabei lebt es sich auf dem Land gar nicht so schlecht.
Du, kann ich bestätigen. Ich fühle mich hier pudelwohl.
Ja, ich bin gerade am Suchen. Also immer noch am Suchen. Naja, mehr oder weniger. Also eigentlich habe ich was, aber dauert halt noch. Aber nee, Stadt langsam echt die Schnauze voll. Macht keinen Spaß mehr hier. So, kommen wir mal zur Anime-Industrie. Es ist ja so, dass Anime weltweit immer beliebter wird. Auch wenn die Serien meistens echt bescheuerter werden. Aber egal, ist ja Geschmackssache. Trotz allem ist das halt eben der Exportschlager schlechthin. Ne, Anime verkaufen sich wie geschnitten Brot weltweit. Klar, jeder liebt es oder viele lieben es oder immer mehr lieben es, wie man es jetzt nimmt. Und dementsprechend wird halt mehr produziert oder soll mehr produziert werden, damit halt eben gerade der Export angekurbelt wird. In Japan oder auch die japanische Regierung hat das Ganze erkannt und es mit in ihr Cool Japan Programm aufgenommen, um eben japanische Popkultur stärker zu fördern. Weil Geld im Ausland ist toll. Das führt zum einen dazu, dass, oder, naja, andersrum. Die Industrie hat allerdings ein Problem, oder sagen wir mehrere Probleme. Zum einen gibt es das Problem, dass die Studios oder viele Studios von dem Boom eigentlich überhaupt nichts haben, weil das Geld ganz woanders hängen bleibt. Aber zum anderen gibt es auch das Problem, dass der Arbeitskräftemangel sich halt auch kräftig bemerkbar macht. In dem Fall ist es aber nicht so, dass die Leute wirklich fehlen würden, weil sie sind da, also es gibt sie in Japan. Nee, das Problem ist eher schlechte Arbeitsbedingungen und beschissene Bezahlung.
Denn ja, da kommt doch was anderes dazu. In den letzten 5 Jahren ging es der Anime-Branche so gut, das ist nicht normal. Ein Rekord hat den nächsten gejagt. Mhm. Wirklich. Und das hat natürlich die Firmen auch dazu gebracht, dass sie ihre Strategie überdenken. Die haben jetzt so ziemlich alle großen Verlage und Produktionshäuser haben ihre Pläne so aufgedreht, dass sie mehr Anime produzieren. Ja. Aber es sind nicht unbedingt mehr Zeichner da, ne? Das heißt, Anime ist so beliebt wie eh und je und wächst wie eh und je. Aber du hast halt keinen Nachschub an Nachwuchs.
Und du hast vor allen Dingen ein Wegbrechen.
Mhm. Ja, das ist das nächste Problem. Die verkrault ihn gleichzeitig, ne?
Genau. Laut des Japan Research Institute gibt es derzeit in Japan etwa 6000 Animateure. Das ist nicht viel. Würde aber zumindest ausreichen, um den aktuellen Mangel zu beheben. Das Problem ist allerdings, viele haben aufgrund schlechter Arbeitsbedingungen die Branche bereits verlassen. Das große Problem laut des Instituts ist nämlich, dass der Mediallohn für Animateure bei etwa 1300 Yen liegt. Das sind 7,96 Euro pro Stunde und damit weit unter den japanischen Durchschnitt.
Ja, ja, es ist ein Riesenproblem, dass wenn du als Anfänger in der Animationswelt kannst du nicht genug verdienen, um dir eine Wohnung zu leisten. Das heißt, es muss von den Eltern unterstützt werden. Und das ist immer noch mit einem sozialen Stigma belastet, im Sinne von wegen, oh, du kannst nicht selber dich versorgen, du bist ein Versager.
Richtig, es gibt mittlerweile ja auch Organisationen, die versuchen zu helfen. Also zum Beispiel Japan Animateur, heißt die eine, wenn ich mich nicht irre. Die haben dann in Tokio mal so eine WG hingestellt, die über Crowdfunding finanziert wird, um eben gerade Neuansteigern zu helfen. Das Problem ist aber auch die alten Hasen. Weil gerade jetzt, wo natürlich die Lebenserhaltungskosten immer höher werden und sie steigen ja halt an, von irgendwas muss man leben und von dem Job leben, das ist einfach so gut wie nicht möglich. Das Ganze hat aber noch ein Problem. Das heißt nicht, dass die Firmen einfach nur mehr zahlen müssen und fertig, weil die Firmen können größtenteils gar nicht mehr zahlen, vor allem kleine Studios haben wirklich ein Problem, weil die kriegen nämlich eigentlich von einer Produktion nur einen ganz, ganz kleinen Teil des Kuchens ab und das ist ein Riesenproblem.
Das Geld fließt überall woanders hin, aber nicht an die, die eigentlich die Arbeit machen.
Genau.
Und das aber es ist eigentlich fast überall in der Medienbranche. Ich meine, im Film, da kriegen ja maximal die bekannten Schauspieler und alle anderen, die da, weiß ich nicht, für Digital Art und Schnitt und sowas, ja, die sitzen ja auch am Nagen, am Hungertuch.
Aber hier ist das Problem. Die Zahlen, die sind bösartig. In unserem Anime-Buster-Podcast vom Kalenderwoche 41 am 11. Oktober, da haben wir darüber geredet. Die Teikoku Data Bank, ne, diese Finanznachforschfirma da, die hat nachgeguckt und 2023 und 2024 ist der Wahnsinn. Die Anime-Industrie ist 23% gewachsen in einem Jahr. Ne. Aber über ein Drittel all der Produktionsstudios, der Anime-Studios, hat Schmiese gemacht. Schulden.
Ne? Ja, stimmt. Ja. Darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass das so ganz verwirrend im Prinzip ist, dass die einerseits Rekordzahlen schlechthin schreiben, aber den Studios selbst es eigentlich ziemlich miserabel geht.
Ja. Naja, und laut des Japan Research Instituts ist es halt so, dass die Produktionsfirmen im Jahr 2022 nur 18% der inländischen Anime-Verkäufe erhielten und nur 6% der Verkäufe im Ausland. Das ist nichts.
Ja, ja, die meisten können sich gerade so über Wasser halten. Ne? Von den befragten Firmen da in dieser Umfrage waren nur knapp so 38% haben Plus, also schwarze Zahlen geschrieben. Ja. Alle anderen Schulden oder gerade so auf Null.
Nee, es hieß ja so, als Netflix anfing, sich da in Japan in der Branche ein bisschen breit zu machen, so, oh, das ist dann so die Erlösung für die Szene, da gibt's dann mehr Geld, blasus, blub. Wie man sieht, hat auch nicht wirklich geklappt, weil klar, es sind ja meistens nur die ganz großen Studios, mit denen Netflix zusammenarbeitet. Man darf halt nicht vergessen, bei einer Produktion, das läuft ja nicht alles nur in einem Studio ab, man lagert ja auch sehr viel aus. Und gerade diese Firmen, die kriegen gar nichts vom Kuchen ab, wenn man es genau nimmt. Und das Problem ist, dass diese schwierige finanzielle Situation dazu führt, dass viele der kleinen Studios halt unter finanziellen Druck stehen und eben ungünstige Vertragsbedingungen akzeptieren müssen.
Ja.
Und dadurch entsteht eben ein extremer Kreislauf von niedrigen Gewinnen, wo sie halt drin gefangen sind.
Du, die Regierung müsste gar nicht ihre ganzen Ideale, ihre kapitalistischen verraten, ne? Die müsste nur dafür sorgen, dass die Produktionsstudios besser was abbekommen vom Kuchen, ne? Es ist genug Geld für alle da, beziehungsweise ist es in den letzten 5 Jahren so gestiegen, das Geschäft. Die sind alle reich geworden, die das Geld bekommen haben. Also das ist, ja.
Naja, also erstmal soll jetzt im Herbst ein Rat eingerichtet werden, um mit Experten und Branchenverbänden über Maßnahmen zu diskutieren. Darauf können wir jetzt erstmal gespannt sein, was da jetzt passiert. Wobei ich befürchte, das Ganze wird nur, wie können wir das denn im Ausland weiter, also den Export ankurbeln. Haha. Allerdings plant mittlerweile die Kommission für fairen Handel im nächsten Jahr mit der Untersuchung der Geschäftspraktiken in der Film- und Anime-Industrie zu beginnen, um eben Maßnahmen zu ergreifen. Und natürlich gibt es Branchenexperten, die haben ja auch Ideen. Zum Beispiel fordern sehr viele, dass eben die japanische Regierung eingreifen soll, um eben die Produktionsausschüsse ein bisschen im Zaun zu halten, weil das sind ja die, die ja das meiste Geld tatsächlich abziehen. Und eben diese zu verpflichten, dass die Vergütung für Unteraufträge auf Grundlage fairer Löhne berechnet werden.
Ach Gott, wer es glaubt. Die großen Firmen, die suchen schon nach den Zeichnern im Ausland, um das zu ersetzen. Also ich bin mal gespannt, ob das irgendwas bringt.
Wir werden wahrscheinlich weiter schlechte Animationen aus China zu sehen bekommen. Wobei, ist ja nicht immer schlecht, aber sehr häufig leider ziemlich schlecht. Ja. Also das ist halt so ein Ding, es funktioniert, es kommt genug Geld rein, aber die Art und Weise, wie es verteilt wird, ist halt auch wieder totaler Kokolores.
Ja.
So, liebe Leute, was haltet ihr eigentlich von traditionellem japanischen Handwerk?
Sehr viel. Das ist wunderbar.
Ja, ne? Finde ich auch. Problem ist bloß, das traditionelle japanische Handwerk hat trotz der oder des weltweiten hohen Ansehens ein gewaltiges Problem. Denn die Nachfrage im Inland ist, mittlerweile fast spurlos verschwunden. Merkt man auch immer mehr, dass halt eben dadurch traditionelle Handwerksbetriebe, die halt eben auch noch traditionelle Techniken und so weiter verwenden, entweder verschwinden oder sich nur noch mit Ach und Krach über Wasser halten können. Und das ist natürlich schade, weil viele Traditionen verschwinden halt schlicht und ergreifend dadurch. Und mittlerweile ist es so, dass auf ein neues Japonsmi gehofft wird. Japonsmi? Ja, Japonsmi. Das ist etwas, da müssen wir jetzt mal ausholen. Das ist eine Welle, die in den 19. Jahrhundert in Westeuropa aufgetreten ist. Und zwar beschreibt sie die Faszination für japanisches Kunsthandwerk nach der erzwungenen Öffnung Japans. Man hat halt eben Kunst, Literatur und so weiter aus Japan, da ist ein Run passiert. Das tat natürlich die Industrie logischerweise recht gut. Und man hofft halt einfach, diese Welle jetzt neu zu entfachen, indem man eben einfach, einfach ist gut gesagt, aber indem man mittlerweile neue Wege geht. Also zum Beispiel ein bisschen modernere Designs entwirft, als Beispiel. Und halt auch speziell Produkte für den ausländischen Markt.
Ja, aber der Japonismus hatte auch sehr viele negative Seiten.
Ja, natürlich.
Und zwar, das war das absolute romantische Verkennen der japanischen Kultur und allem. Das wurde dann alles irgendwie in die Höhe gelöbt und oh, ja, das Land, wo alles anders ist, ne, wo doch so eine noch ursprüngliche Reinheit und Nativität lebt, ne, und
der ganze Bullshit. Du beschreibst gerade das Denken über Japan von ungefähr 80% der Deutschen.
Du, das ist halt immer noch, halt immer noch ein bisschen was nach von dem Unsinn.
Ja,
das
total.
Ist auch, teilweise ist es gewollt, ne, die Regierung, die stört es ja nicht, das wird in ihre Cool Japan Angelegenheit auch reinpassen, aber, davon mal abgesehen, von diesem Japonismus-Gedanken mal abgesehen, würde ich es toll finden, wenn wir uns in der ganzen Welt mehr vernetzen würden und auch mehr Zugriff und Zugang zu diesen Kunsthandwerken haben. Du kannst hier nicht Kunsthandwerk aus Japan bekommen, das kannst du vergessen. Das wäre doch toll, wenn es gehen würde.
Naja, du bekommst es schon, aber erstens ist es schweineteuer. Und auch nur eingeschränkt, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Aber ja, genau das ist eben das, was jetzt versucht wird, dass man halt eben Netzwerke aufbaut, um eben den Vertrieb im Ausland zu stärken. Auch die japanische Regierung hat zumindest im März mal angekündigt, naja, wir gucken uns das Ganze mal an und schauen mal, dass wir ein Rat einrichten, um das Ganze zu fördern. Ob das immer noch der Fall ist, wissen wir nicht. Wir wissen ja, jeder neue Premierminister hat ja eigene Pläne. Da fallen dann auch mal ganz schnell andere Pläne wieder weg. Das Problem ist vor allen Dingen aber auch, dass das Fördersystem der japanischen Regierung für Kunsthandwerk zum Beispiel kleiner ist als das für landwirtschaftliche Produkte. Und es sind halt auch noch mehrere Organisationen dafür zuständig, sprich, das ist ein haltloses Chaos da drüben. Und davon profitieren größtenteils, naja, die ganz Kleinen zum Beispiel gar nicht. Wir hatten das Thema ja letztens mit den Kreiseln zum Beispiel.
Ja.
Da gibt es nur noch einen Handwerker und selbst der ist schon da so mit Ach und Krach am Rumhantieren, damit er das Ganze noch einigermaßen betreiben kann. Der sieht zum Beispiel gar keine Förderung, weil er einfach zu klein ist. Glück gelaufen. Aber daran will man halt jetzt arbeiten und das ist auch zwingend erforderlich. Ansonsten geht nämlich ganz, ganz viel Tradition flöten.
Ja, es ist so eine Frage mit der Tradition, ne? Da gibt es diese Dokumentationsreihe, der Letzte seines Standes.
Oh, die ist toll.
Ja, da merkt man, was alles verloren gegangen ist, aber vieles von den Sachen, da ist nicht unbedingt etwas verloren gegangen, was ja, so ein Leuchtfeuer der Kultur ist unbedingt. Ne? Es ist nur eine andere Art und Weise, die Alltagsgegenstände herzustellen, ist verloren gegangen. Aber das ist ja hier nicht so. Ne? Das ist dieses Künstlerhandwerk ist noch eine andere Schiene. Deswegen, es wäre hier eigentlich viel schlimmer, wenn das verschwindet. Es ist eigentlich von kultureller Bedeutung. Ne?
Ist es, definitiv. Ja. Und ja, es wäre verdammt schade. Aber das ist, also es gehört auch ein bisschen zum Wandel natürlich hinzu, weil eine Gesellschaft wandelt sich, Land logischerweise gleich mit. Dadurch verschwindet immer etwas, was man, oder etwas Älteres in Anführungsstrichen, ganz blöd gesagt. Aber man muss es halt nicht komplett sterben lassen und dabei zuschauen, wie es halt fröhlich stirbt. Man könnte schon was ein bisschen tun. Und das wäre gerade beim Kunsthandwerk in Japan eigentlich zwingend erforderlich. So, kommen wir doch mal zu IC-Karten. Die kennt ja wahrscheinlich auch schon jeder von euch, der mal in Japan war, tippe ich jetzt jedenfalls mal drauf, denn das sind denn das ist das bargeldlose Zahlungsmittel im öffentlichen Nahverkehr. Ziemlich praktisch, man braucht einfach kein Bargeld mehr, wenn man irgendwo ansteigt, Karte dranhalten, bumm, fertig, reicht. Das Problem ist allerdings, dass die Systeme dahinter schweineteuer sind für die Unternehmen und gerade auf dem Land, da sind wir dann wieder, sind das mittlerweile Kosten, die Nahverkehrsbetriebe kaum noch stemmen können. Und immer mehr entscheiden sich dazu, die IC-Karten tatsächlich abzuschaffen.
Okay.
War doch letztens was, dass sie die massenweise an Automaten ersetzen müssten, um das weiter zu betreiben. Und das wäre so teuer gewesen, dass es kaum einer leisten kann.
Genau, das ist für mich der Grund. Also man muss dazu sagen, die Einführung wurde von der Regierung subventioniert. Jetzt bei den Folgekosten, ein paar Jahre später, heißt es dann, ja, da bist du dich aber selbst drum kümmern. Viel Spaß bei. Und das sind ein paar Millionchen, von denen wir reden. Und das ist einfach nicht mehr stemmbar.
Ist verständlich. Ich meine, wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Und wenn man keine Unterstützung andersweitig unterhält, dann muss man das leider aufgeben.
Ja, das Problem ist auch, was heißt Problem? Wir haben ja unglaublich viele Alternativen der heutigen Welt. Fast, eigentlich hat jeder ein Smartphone in der Tasche, ne? Und damit kannst du solche Sachen auch ohne Probleme machen, ne?
Tatsächlich, und das ist auch meistens günstiger, muss man ganz ehrlich sagen. Also zum Beispiel ist es so, wenn ein System ersetzt wird, dann spart man mal eben 4,1 Millionen Euro. Das ist schon krass, einfach nur Zahlung mit Kreditkarte und QR-Codes eingeführt. Das sind natürlich, das ist ein Kostenfaktor, weil man ja sowieso mit schwindenden Kundenzahlen zu kämpfen hat. Also wir reden ja jetzt hier nicht von Angeboten der großen JR-Unternehmen, sondern das sind ja wirklich lokale, kleine Betriebe. Zeigt aber allerdings auch, dass die Regierung da wieder ein bisschen was vergessen hat, ne? Weil eigentlich sind IC-Karten gar nicht mal unpraktisch, gerade als Tourist, muss man ganz ehrlich sein. Das ist halt super einfach, man holt sich so eine Karte und ja, du kannst halt eben einfach sehr vieles sehr leicht damit bezahlen. Aber wenn das dann eben in solchen kleineren Regionen nicht mal anerkannt wird und die nur anderes System haben, muss ein Tourist auch erstmal durchsteigen da. Das ist gar nicht so einfach in dem Tarifdschungel in Japan. Und das führt auch wieder dazu, dass das den Tourismus beeinflussen könnte und das nicht gerade positiv.
Ja, es kann sein, dass du dein Smartphone nicht einfach dazu verwenden kannst, wenn du nicht irgendwie Internet in Japan hast. Und das ist nicht, geht nicht mit jedem Provider, dann müsste der erstmal Internet für Japan für deinen Aufenthalt dort besorgen, was nicht billig ist und das ist auch dann scheiße.
Richtig, auch brauchst du manchmal eine spezielle App dafür und dann ist die App aber nur für japanische Geräte zugelassen. Das ist übrigens auch ein ganz lustiges System, worüber ständig Touristen fluchen.
Ja.
Du kannst aber nicht einfach mal eben kurz ein neues Smartphone kaufen.
Nee, also solche Karten sind dann schon gut, die du einfach aufladen kannst und verwenden kannst.
Richtig. Es ist halt leider so, dass eben dadurch, dass diese, also dass das abgeschafft wird, logischerweise auch zum Beispiel die Suica-Karte und so weiter nicht mehr akzeptiert wird. Einige behalten die noch, also akzeptieren sie noch, aber sehr viele tun das dann halt eben einfach nicht mehr. So, und damit, tja, rutscht die Region logischerweise ein bisschen ins Hintertreffen, denn es ist halt einfach für jemanden, der kein Japanisch kann, verdammt schwierig, da durchzusteigen, denn man vergisst ja auch gerne, naja, vielleicht sprechen sie nicht Japanisch, könnte ja sein, ne?
Oh Mann, ey, wenn ich mir überlege, dass das man hätte vermeiden können, ne? Ich meine, der größte Grund für die Neuanschaffung von neuen Geräten ist doch die neuen, die heißt nochmal, die Bank, die Noten, ne? Die ja. Geldnoten. War das so unbedingt nötig, dass wir neues Geld haben?
Nein.
Neue 10.000 Yen-Scheinchen?
Naja, okay, man sagt halt eben logischerweise der Schutz gegen Fälschung. Aber das Problem ist, die Art der Einführung war nicht durchdacht. Weil, klar, jetzt müssen einige Automaten ausgetauscht werden. Ja, und das ist tatsächlich so. Viele Automaten kommen mit den Dingern einfach nicht klar. Aber das Problem ist dann halt eben einfach auch, dass sich auch im IC-System was geändert hat. Und die Wartungsverträge halt eben jetzt auslaufen. Und das ist bekannt. Das ist kein Problem, was jetzt erst neu aufgetreten ist. Das weiß man schon seit Jahren. Und vielleicht hätte die Regierung mal ein bisschen abwägen müssen, dass vielleicht ist das mit der Einführung jetzt gerade keine so gute Idee. Weil das halt zusätzliche Kosten sind, ne?
Dann hätte man aber ja mal wieder weiterdenken müssen, als nur bis zum nächsten Wochenende, ne?
Nein. Es gibt da noch ein ganz anderes Problem. Das IC-Kartensystem ist auf Großstädten ausgelegt. Na klar, ich meine, es erhöht ja wirklich die Bequemlichkeit der Fahrgäste. Es ist halt einfach für ausländische Touristen zum Beispiel einfach super praktisch. Das sagte ich jetzt schon ein paar Mal. Und das Problem ist halt einfach, dass eben die Nahverkehrsbetriebe in den Großstädten logischerweise auch mehr vom Tourismus einnehmen. Allgemein haben sie ja auch mehr Fahrgastzahlen und dadurch logischerweise höhere Einnahmen, können also solche Kosten leichter stemmen. Und das hat man eben bei dem System irgendwie ein bisschen vergessen zu bedenken, dass eben auf dem Land das ein bisschen schwieriger ist, mit hohen Kosten umzugehen.
Ja, also sind wir wieder beim selben Thema, ne? Mhm. Die Regierung denkt aber nicht wirklich für ganz Japan.
Richtig. Ich meine, ist ja logisch, dass, wenn du viele Fahrgäste hast, wird das System häufiger genutzt als in einer Region, wo du weniger, deutlich weniger Fahrgäste hast. Ich meine, klar, Tokio, ne, nicht vergleichbar mit, weiß ich nicht, Ibaraki oder so. Und ja, Kosten-Nutzen-Faktor ist halt eben da nicht gegeben. Trotz allem lohnt sich der Tourismus. Das ist nun mal Fakt, denn es gibt jetzt neue Zahlen. Japan wird ja gerade von Touristen förmlich überrannt, um das mal vorsichtig auszudrücken, ne? Also, man möchte ja bis 2030 60 Millionen Touristen im Land haben.
Oh Mann, und, ey, es war mal 40.
Naja, man ist auf einem guten Weg, das auch zu schaffen. Mhm. Was man zumindest geschafft hat, ist, dass tatsächlich zwischen Januar und September 5,8 Billionen Yen, also 35,6 Milliarden Euro, von ausländischen Touristen in Japan ausgegeben worden ist. Und damit wurde innerhalb dieser Zeit der Rekord von 2019 komplett zerschreddert. Also ja. 2019 wurden 5,3 Billionen Yen, also 32,6 Milliarden ausgegeben. Und das Jahr ist noch nicht um und man hat das schon geschafft.
Ja, fast 10% mehr. Das ist ein gutes Wachstum. Hey, hey, hey.
Mhm. Und ein Ende ist definitiv nicht in Sicht, denn der Tourismusboom hält ja an.
Ja, also das ist ja eigentlich ein positives Ding für die japanische Wirtschaft. Nur klar, die Probleme werden deswegen nicht kleiner.
Ja, das Geld ist halt einseitig verteilt.
Ja, leider Gottes, ne?
Was soll man machen? Wir hatten ja schon oft genug das Thema, dass wir nicht einfach die Touristen nehmen und woanders hinkarren, beziehungsweise aufs Land karren können. Das funktioniert ja leider auch nicht.
Und naja, man könnte, wenn man es schafft, den ländlichen Bereich zumindest für Touristen ein bisschen zu stärken, könnte man aber im Rahmen der Cool Japan Strategie zum Beispiel mit Reiseunternehmen zusammenarbeiten. Das würde funktionieren. Einfach mal Reisen anbieten, die halt nicht unbedingt gerade dieses Ballungsgebiet oder das übliche Ballungsgebiet abdeckt, sondern ja, dann geht's halt mal aufs Ländler.
Ich glaube, für inländische Touristen funktioniert das sogar ein bisschen, weil zumindest was den Anime-Tourismus angeht, die meisten Tourismus-Anime, die in den letzten Jahren gelaufen sind, die beschränken sich so auf ländliche, beschauliche Gegenden, wo es Spaß macht, durchzufahren mit dem Auto oder mit dem Zug oder dergleichen oder mit dem Fahrrad. Und die sind auch sehr erfolgreich gewesen. Ich denke mal, das kommt auch an, aber das ist nicht unbedingt für die Ausländer das Ding überhaupt. Ne?
Glaube ich eigentlich weniger. Das Angebot ist einfach nur schwierig. Es ist super schwierig, wenn man jetzt zum Beispiel über ein Reisebüro bucht, mal einen Trip auch in ländliche Regionen zu buchen. Das ist sehr, sehr schwer.
Ja, das ist. So,
wenn man das alleine plant, seit Urlaub, okay, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen leichter. Aber sagen wir mal ehrlich, die meisten Leute gehen ja ins Reisebüro dafür. Weil, ja, das bedarf einiges an Wissen. Zum Beispiel, ja, wo man Karten und so weiter vorbestellen kann. Insofern ist es halt nicht leicht. Man könnte, wie gesagt, was dran ändern. Aber man muss auch mal ehrlich sein. Tokio zum Beispiel macht ja irrsinnig viel Werbung für sich. Es ist ja wirklich der Wahnsinn, was sie da raushauen. Da können ja auch ländliche Regionen zum Beispiel gar nicht mithalten. Es würde sich aber gerade touristentechnisch garantiert lohnen.
Ja, aber da müssen wir, ich weiß nicht, was man da machen könnte, weil es ist, du kannst, vielleicht kann man mit moderner Technologie was ändern, egal wie sehr ich es hasse, aber vielleicht kann man mit KI was machen, weil was, wenn du dich
als. Soll eine KI einen Touristen überreden?
Nein, wenn du als Nicht-Japaner versuchst, im ländlichen Gebiet dich durchzutelefonieren und dort irgendwie Reservierungen oder Führungen oder sonst etwas zu holen, kannst du es vergessen.
Nein, wie ich sagte, man müsste mit den Reisebüros zusammenarbeiten. Das ist das Ausschlaggebende. Solange man das nicht macht und ja im Prinzip selber auch die Werbung immer Richtung Kyoto und also so die bekannten Sachen oder andersrum, solange man die bekannten Sachen bewirbt, also Kyoto, Tokio, Osaka und so weiter, ist ja wohl logisch, dass der Touristenstrom aus dem Ausland dann sich eher dahin richtet, weil das einfach das Bekannteste ist.
Ja, es hat Angebot und Nachfrage, ne? Wenn mir die ländliche Region auch irgendwie nichts bietet oder ich da sowieso nichts kenne oder gesehen habe, dann reizt es mich auch nicht, dahin zu gehen, ne?
Ja.
Von das daher ist das verständlich, ne?
Also und ich meine, es kommen genug Touristen nach Japan. Also im September waren es immerhin mal wieder 2,9 Millionen Menschen. Das ist also gar nicht so wenig. Und auch aus Deutschland reisen ja mittlerweile wieder viel mehr Menschen nach Japan. Also im September waren es 37.100. Okay, ist immer noch wenig, wenn man jetzt zum Beispiel Südkorea nimmt. Da waren es dann 656.700. Gut, liegt ja auch gleich neben Japan, ist ein bisschen leichter. Aber trotz allem sieht man halt wirklich in jedem Land, nach dem man schaut, einen Anstieg. Denn also auch aus Deutschland sind halt zwischen Januar und September immerhin 241.500 Menschen nach Japan als Touristen halt geflogen. Und das ist immerhin ein Anstieg von 40,3%. Also Japan ist, wie gesagt, beliebt, egal wo man hinschaut. Man sieht eigentlich, egal in welches Land man schaut, dass sich immer mehr Leute für eine Reise nach Japan entscheiden. So, man muss zwangsläufig die Touristenströme ein bisschen steuern, denn der Massentourismus geht den Leuten echt gehörig auf den Senkel. Was auch verständlich ist, darüber haben wir ja auch schon sehr häufig gesprochen.
Hm. Ja, erstmal wird es ansteigen. Erstmal wird nur mehr kommen.
Mehr, bis es dann irgendwann den Leuten tatsächlich aus den Ohren rauskommt. Oder in Städten in dem Fall.
Also du meinst so wie die Menschen in Kyoto aktuell?
Genau. Mhm.
Also ich glaube, das Problem haben wir schon mit aus den Ohren rauskommen. Es werden ja auch immer mehr Maßnahmen ergriffen, um halt eben die Touristen ein bisschen fernzuhalten von den Einwohnern, in Anführungsstrichen. Also zumindest, dass die Einwohner nicht mehr ganz so belastet sind. Aber wenn jetzt so 60 Millionen Touristen pro Jahr ins Land reisen, das wird ein Chaos.
Na, das Doppelte von jetzt? Hui.
Wird ein ganz lustiger Spaß. So, aber nicht nur die Zahl der Touristen in Japan steigt tatsächlich an, sondern auch die Zahl der Ausländer mit einer mittel- bis langfristigen Aufenthaltserlaubnis und auch die Zahl der Menschen mit einer uneingeschränkten Aufenthaltserlaubnis. Und zwar ist die Zahl bis erreichte Ende Juni ein Rekordhoch von 3,31 Millionen. Das ist ein Anstieg von 5,8% gegenüber Ende 2023. So, diese Zahl umfasst Personen, die sich 3 Monate oder länger in Japan aufhalten, ausgenommen Personen mit diplomatischem oder offiziellem Visum sowie Personen mit Special Permanent Resident Status.
Ja, okay, aber da muss man aufpassen, ne? Weil du kannst dich auch, da sind auch natürlich alle Studenten mit drin, oder?
Ja, ja, es sind Studenten, Touristen und so weiter, alles mit drin insgesamt. Mhm. Das ist natürlich logisch, aber trotz allem ist es halt eben ein Anstieg. Und wenn man jetzt sieht, auch die Zahl der ausländischen Staatsbürger mit ständigem Wohnsitz in Japan stieg immerhin auf 902.203, also ein Anstieg um 1,2%. Also insgesamt lebten halt Ende Juni über 3,5 Millionen mehr Ausländer in Japan. So, darunter ist halt die Zahl der Menschen mit einem Visum für spezielle Fachkräfte gestiegen und die ist ordentlich gestiegen, nämlich um 20,8%. Und natürlich auch technische Praktika, also die Menschen, die halt über dieses System reinkommen, ist halt auch nochmal angestiegen.
Meine Güte, dabei ist das alles so unattraktiv, aber der Druck ist trotzdem da. Ne?
Der wirtschaftliche Druck ist da, klar.
Ja, ja.
So, und jetzt um dann die Leute, die sagen, böse Ausländer, ganz kurz zu beruhigen. Die Zahl der ausländischen Staatsangehörigen, die sich illegal in Japan aufhalten, ist übrigens um 1,5% im Vergleich zum Jahresbeginn gesunken.
Ja, es ist eigentlich immer so, immer wenn du auf die Zahlen guckst, ist das Problem in Anführungszeichen mit den Ausländern, dass sie exakt so sind wie die Leute aus dem Inland, ne? Im Sinne von wegen, die wollen auch nur alle arbeiten und eine Familie und ein Dach über dem Kopf haben. Und es sind auch ungefähr dieselben Menge von der Personengruppe.
Ganz kurz, nein, Moment, man darf da eine Sache nicht vergessen. In dieser Zahl sind auch Menschen drin, also Touristen zum Beispiel, die Zeit, wie lange ein Tourist da bleiben darf, einfach gnadenlos überzogen haben.
Ja, natürlich. Das
passiert das sind auch, jetzt ne? Nicht so, ich will jetzt hier leben und so weiter, sondern naja, dann bleibe ich halt noch eine Woche und man vergisst dann halt eben, ja, dann solltest du vielleicht mal ganz kurz Bescheid geben. Das könnte helfen. Oder fahr einen Tag nach Südkorea. Auch kein Problem. Und dann komm zurück, dann geht das wieder. Aber einfach so da bleiben ist halt manchmal eine doofe Idee. Ist für mich tatsächlich gar nicht erlaubt. Und schwupps, hält man sich illegal auf.
Gott sei Dank sind es nicht so viele, die länger als 3 Monate am Stück in Japan bleiben als Tourist. Aber trotzdem, bei der Riesenmenge an Touristen summiert sich es dann schon, ne?
Ja, natürlich. Aber trotz allem ist die Zahl halt gesunken. Mhm.
Man sollte es halt wirklich nicht unterschätzen, weil wir haben ja schon oft genug darüber berichtet, dass Japan mit Leuten, die ihr Visum überziehen, überhaupt nicht rumspießt. Spaß.
Nee,
von daher überlegt es euch gut. Auch schon ein Tag zu viel kann euch ordentlich Ärger einbringen, beziehungsweise einen hübschen Platz im Gefängnis der Einwanderungsbehörde. Und das, da will man nun wirklich nicht hin.
Naja, nach einem Tag eigentlich nicht. Normalerweise wird man dann erstmal herzlich gebeten, das Land mal ganz schnell zu verlassen. So schönen Tag, schönen Weg. Es kann aber tatsächlich passieren, dass wir dann sagen, ach übrigens, hier kommst du nicht mehr rein. Das ist ja zum Beispiel, wann war das? Kurz vor der Pandemie, da haben sie doch eine kanadische Cosplayerin, die dann einfach da geblieben ist und die haben sie dann ja nachher auch polizeilich rausgeschmissen und die darf zum Beispiel das Land nicht mehr betreten.
Ja, es gibt, je nachdem, wie lange du praktisch überzogen hast, kriegst du auch eine Einreisesperre. Also ich glaube, von zwischen 3 bis 5 Jahre, es kommt drauf an, Aber deswegen meine ich, also ein Tag hört sich vielleicht nicht so schlimm an, aber die können, das kann ordentlich einen schon reinwürgen, ne?
Japan ist doch nicht zimperlich. Muss man ganz ehrlich sagen. Teilweise auch gerechtfertigt. Also gerade bei Influencern, die sich ziemlich daneben benehmen.
Da wünschte ich mal, dass die eine Einreisesperre bekommen, aber nee.
Doch, viele kriegen eine. Das, oder werden halt gleich da verurteilt. Und das ist dann echt kein Spaß. Also in den Mühlen des japanischen Justizsystems möchte ich nicht geraten. Aber darüber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Nee.
Ja.
So, anderes Ding. Kommen wir mal zu Südkorea tatsächlich. Es ist so, Japan und Südkorea haben sich ja jahrelang politisch extrem gestritten. Die Meinungen beider Länder gingen ja, kachelten ja nach unten. Das war ja, also genau genommen war das ein politischer Kindergarten vom Feinsten, weil Japan hat ja so, ihr dürft die Probleme nicht mehr ansprechen, blasels blub und so weiter und so fort. Das hat sich jetzt Gott sei Dank geändert, weil Kishida war ein bisschen anders als Abe, ist also wieder auf Südkorea zugegangen und auch in Südkorea hat man gesagt, naja gut, wir müssen ja jetzt mal, ne, weil Wirtschaft und so weiter. Und mittlerweile hat sich tatsächlich der Eindruck der Südkoreaner gegenüber Japan deutlich verbessert. Und zwar sagen mittlerweile 42% der Südkoreaner, naja, wir haben eigentlich einen positiven Eindruck über Japan. Und das ist der höchste Wert, der jemals bei einer Meinungsumfrage erreicht worden ist.
Das ist auch eine feine Sache.
Ja.
Klar, logischerweise kommen da noch einige andere Sachen dazu, die das befürworten. Ne? Weil wenn es nicht so kriselig aussehen würde im ostasiatischen Raum mit China, die überall Säbel rasselt, wird es wahrscheinlich weniger so sein, dass Südkorea und Japan sich aneinander kuscheln.
Naja, schon auch wirtschaftlich war das damals halt wichtig, aber Japan hat ja auch wirtschaftlich nun mal Probleme. Und man musste irgendwann zwangsläufig wieder aufeinander zugehen. Es ist halt schön, dass es immer noch so weiterläuft, dass man sich wieder annähert. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die kritisiert werden. Wie zum Beispiel, wie die südkoreanische Regierung zum Beispiel sich bemüht, eben bei Japan wieder ein gutes Bild zu erzeugen, in Anführungsstrichen. Mir fehlt gerade die richtige Formulierung.
Ja,
also
ja.
Zum Beispiel die Sache mit der Entschädigung für Zwangsarbeiter und so weiter, da ist man überhaupt nicht zufrieden mit. Da sagt man halt eben, also sorry, aber nee, da muss man halt auch mehr an uns denken, ne, weil wir sind davon betroffen und weniger eigentlich Japan, ich sage jetzt mal Honig ums Maul schmieren. Auf der anderen Seite sagt man halt eben auch, dass die Aspekte der gemeinsamen Geschichte zukunftsorientiert gelöst werden muss. Und das funktioniert halt nur, wenn Japan mal aufhören würde, ständig seine Vergangenheit schön zu reden. Und da ist Japan ja bekanntlich Weltmeister drin.
Ja, da wird sich nichts ändern. Solange nicht die japanische Regierung das durchgeboxt hat mit, dass der Friedensartikel aus der Verfassung rauskommt und sie wieder ihre Armee führen dürfen, oft so richtig offiziell, solange wird sich da nichts ändern dran.
Ich glaube, selbst dann wird sich nichts ändern. Also Japan tut tatsächlich sehr, sehr viel, um eben seine gerade Kolonialzeit schön zu reden. Da werden dann auch mal ganz schnell Geschichtsbücher ein bisschen umgearbeitet oder beziehungsweise Stellen aus Geschichtsbüchern gerne mal rausgenommen und so weiter. Und dementsprechend entsteht natürlich auch in der japanischen Bevölkerung ein ganz anderes Bild, als es tatsächlich dann stattgefunden hat. Das ist ja dann nur mal ein Fakt, weil wenn man sich gelehrt bekommt, dann doof. Und das geht halt gar nicht. Also man sagt halt eben auch, ja, Japan, du hast halt eben eine Vergangenheit, die war nicht so schön. Steh dazu. Point.
Ja, aber das, du hast schon recht damit. Das fällt ja alles und gewisserweise unter dem Begriff Propaganda. Und Propaganda hat eine ziemlich lange Halbwertszeit. Ne?
Oh ja.
Wenn du dir überlegst, wie das Bild des Japaners, das im Zweiten Weltkrieg in Amerika verteilt wurde, ne? Diese schreckliche Karikatur, ne, des Japaners, wie lange die gehalten hat nach dem Zweiten Weltkrieg. Bis die dann weggegangen ist, ist unglaublich.
Schau dir doch die Corona-Zeit an, wo dann auf einmal Asiaten angegriffen worden sind, egal aus welchem Land sie gekommen sind, weil ihr habt das Coronavirus eingeschleppt. Ding, 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 ding.
Ja, das kann richtig heftig sein mit der Propaganda. Ja. Und selbst wenn jetzt Japan umschwingen würde, ne, in der Politik, was nicht passiert, und tatsächlich genauso wie Deutschland so ein kleines bisschen verantwortlicher mit seiner Vergangenheit umgehen würde, dann würde das nicht aus den Köpfen der Leute einfach so verschwinden, weil Propaganda halt eine Weile hält noch. Ne?
Mhm. Das ist leider, leider tatsächlich richtig. Und man sollte sich vielleicht auch aufhören, ständig über irgendwelche territorialen Gedöns wie eine kleine Insel oder so zu streiten. Machen ja Südkorea und Japan auch. Anstelle einfach zu sagen, ja gut, das sind Fischgründe, dann fischen wir halt einfach beide da. Bumm, fertig, aus. Problem gelöst. Aber nein, man muss sich ja natürlich streiten. Das ist alles so anstrengend.
Ja.
Man könnte das viel einfacher haben.
Ich meine, sie haben sich in den letzten Jahren sehr bemüht, auch wenn man selbst als Außensteher bei der südkoreanischen Regierung meint, dass sie ein kleines bisschen verzweifelt waren, wieder die Beziehungen gut zu reden, ne? Weil, meine Güte, die haben dann im Endeffekt auf alles, was Japan gesagt hat, einfach mit Ja geantwortet.
Es war schon mal schlechter aus, das stimmt schon, ne?
Ja, ja.
Wie sagt man, passt schon.
Genau. Okay, kommen wir mal zu unserem letzten Thema und jetzt kommen wir zu Dove. Und zwar nicht das Simpson-Bier, sondern die Körperpflegemarke Dove. Also doofe geschrieben.
Wie ein Taube. Naja.
Boah, ich hasse diesen Namen, ey, ehrlich. Naja, jedenfalls hat man eine Kampagne gestartet, um Frauen zu ermutigen, dass sie sich einfach, egal wie sie sind, lieben sollen. Also sprich, dass weder das Aussehen, noch die Körpergröße, noch das Alter und so weiter egal entscheidend dafür ist, sondern dass man halt einfach sich so lieben soll, wie man eben ist. Und das ist eigentlich auch eine sehr gute Idee, denn das ist gerade in asiatischen Ländern ganz schön nach hinten. Also irgendwie, weiß ich nicht, entgleist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also was die da für eine Schönheitsideale haben, das ist echt der reine Wahnsinn. So, das Problem ist allerdings, dass diese Kampagne ganz schön nach hinten losgegangen ist. Nämlich anders als, Duff eigentlich wollte. Also man hat, um eben diese Message besonders weit zu streuen, sehr viele Anzeigen an beliebten Orten in Tokio geschaltet und natürlich logischerweise auch online geworben, oder man bewirbt das Ganze auch online und stellt auch gängige Schönheitsideale vor. Das Problem ist, dass viele Frauen sich wundern und so, diese Ideale kenne ich alle überhaupt nicht.
Ja. Also hat man im Prinzip auf Dinge aufmerksam gemacht, denen sich Frauen sowieso erstmal gar nicht bewusst waren und nur das Selbstbewusstsein noch mehr kaputt gemacht.
Ja, das ist wirklich genau. Auch fadenscheinig dann, ne? Wenn du über irgendetwas meckerst, was keinem irgendwie geläufig ist. Ne?
Ja, einmal das und zum anderen hat das auch dazu geführt, dass viele Frauen geschrieben haben, naja, wir haben uns aber erst mit den Schönheitsidealen auseinandergesetzt, nachdem wir die Werbung gesehen haben, weil wir es einfach schlicht und ergreifend gar nicht kannten. Und eigentlich haben sie damit das ganze Problem noch verschlimmert.
Ja. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass selbst wenn das den Nagel auf den Kopf getroffen hätte, dass die Leute ungehalten reagiert hätten. Weil sowas kann ja ohne Probleme leicht Teil deiner Identität und Identitätsfindung sein, ne? Wie du dich präsentieren möchtest nach außen. Und wenn die dann sagen, ja, das Schönheitsideal, das ihr für ganz toll findet und wie ihr euch geben möchtet im Alltag, das ist aber schlecht. Da gehen dir die Leute nicht unbedingt immer sehr gehalten auf so eine Ansage.
Ja, also man muss sagen, der Grundgedanke ist ja richtig. Ne? Ja, es schon, muss ja, eigentlich ja. Völlig egal sein, wie jemand aussieht und so weiter und so fort. Jeder Mensch kann schön sein. Point, Ende, aus. So, man muss vor allem sich auch selbst mal akzeptieren, ohne 10.000 Tonnen Schminke im Gesicht oder was weiß ich was. Vor allem gerade Schönheitsidealen hinterherrennen kann ja auch krank machen, das wissen wir ja alle. Und insofern ist das ein guter Gedanke. Allerdings mit Schönheitsidealen zu werben, die eigentlich kein Schwein kennt und dadurch erst Aufmerksamkeit auf diese Ideale zu richten, ist, glaube ich, nicht unbedingt gerade die günstigste Idee.
Nee, es ist auch, man sollte eine andere Art und Weise da rangehen. Ne? Nicht einfach sagen, das ist das Falsche, sondern es gibt noch mehr. Ne? Das ja, ist schön, einfach, aber es gibt noch Alternativen, die sind auch schön. Ne?
Also man hätte auch einfach nur einen Spiegel hinhängen können. Das perfekte Schönheitsideal. Guckst du rein, grinst du dich an und schwupp, schöner geht's nicht. Fertig.
Ja, das würde auch helfen, was jede Ausdrucksweise legitim ist. Und
richtig.
Gut, aber das habe die hier vergeigt.
Ja,
na, es ist so ein typischer Fall von gut gemeint heißt nicht immer auch gleich gut gemacht. Ne?
Ja,
ganz
also,
genau.
Sie haben es ja wirklich gut gemeint und Dove ist ja auch so eine Firma, die sich sehr dafür einsetzt, so gegen negative Schönheitsideale, sagen wir es mal so, rum vorzugehen und body positive zu sein und so. Aber in dem Fall sind sie, glaube ich, wirklich eindeutig über das Ziel hinausgeschossen. Das sind auch so absurde Sachen wie irgendwie das perfekte Ideal irgendwie ist, der Abstand von Nasenspitze zur Stirn. Also selbst das habe ich auch noch nie gehört. Irgendwelche Zentimeterangaben, wo man sich auch denkt, wer hat sich denn den Blödsinn ausgedacht?
Meine Güte, das hört sich ja schlimm an. Das ist ja wie bei den, wie heißen die Fuzzi doch mal, die dir deinen Kopf vermessen, um dann zu sagen, was du für eine Persönlichkeit bist?
Keine Ahnung, aber keine es ist, Ahnung. Ich glaube, es sind so Standards, die man halt vielleicht von Schönheitschirurgen kennt, wo man dann auch sagt, ja, weiß ich nicht, der Abstand der Augen ist irgendwie ganz wichtig und die Breite des Kinns oder wie weit die Ohren anliegen sind. Also die haben ja da so gewisse Standards in Asien, ne? Deswegen sehen ja auch Koreaner, die Schönheits-OPs haben, in vielen Punkten dann gleich aus, weil die alle denselben Standard haben. Nachdem sie operiert wurden und wahrscheinlich sind daher die Daten irgendwie genommen worden. Kann ich mir zumindest dann erklären, weil ich wüsste halt sonst nicht, woher das kommt.
Naja, ich sag's mal so rum. Wenn man sich zum Beispiel den ganzen Tag TikTok oder Instagram anschaut, also diese Real-Gedöns, da kann man schon denken, man ist potthässlich, wenn man so die ganzen schönen Leute da rumhobbeln sieht. Wohlgemerkt natürlich auch viele mit Filtern und so weiter. Aber es ist halt eben ein allgemeines Problem und hat ja übrigens nicht nur Japan, das Problem haben wir eigentlich leider überall mittlerweile. Frau muss halt so und so aussehen, dann ist alles super. Oder neuer Trend ist ja, Frau muss sich so und so verhalten für einen Mann und dann ist alles super. Das ist auch so ein Ding, was ich bis heute nicht kapiere. Und das kann extrem belastend sein und halt auch psychisch ganz schön was auslösen, muss man ganz ehrlich sagen. Mal vom Mobbing etc. bla abgesehen, was ja dann auch wieder zum Rattenschwanz dazugehört. Und wie gesagt, man sollte dann vielleicht nicht unbedingt gerade mit anderen Schönheitsidealen werben, weil das ist dann mal totaler Kokolores.
Ach jo.
Wie gesagt, es war gut gemeint, aber nächstes Mal vielleicht nicht ganz so tief buddeln.
Ja, das wäre vielleicht besser. Gerade im Werbebereich kann das sehr schnell... Da kann man sehr schnell Kritik auslösen, die man, glaube ich, so nicht haben wollen würde.
Ja, ich meine, mittlerweile sollten es die Leute gelernt haben, dass wenn du in so einem Thema wie Identitätsfindung eingreifst, dass du ganz schnell und ganz leicht daneben hauen kannst. Da gibt es so viele, nicht wirklich Skandale, aber halt Situationen, wo dann halt das nach hinten losgegangen ist bei großen Firmen. Besonders bei großen Firmen, die scheinen keine Ahnung zu haben von dem Kram.
Naja, es ist ja meistens dann immer eine Werbeagentur dahinter, aber da kann man halt auch ganz kräftig daneben greifen. Ja. Na gut, so liebe Leute, das war's wieder für heute. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wie immer wünschen wir euch eine schöne Woche und Tipp, wenn ihr noch mehr Podcasts von uns haben wollt, dann jeden Freitag den Anime-Buster mit Miki und Matze. Ansonsten, wenn ihr weitere Japan-News lesen wollt, dann kommt auf subikai.com, da haben wir jeden Tag was für euch. Ja, liked uns, wo ihr uns liken könnt. Abonniert uns bei Google News, können wir übrigens sehr empfehlen. Oder auf YouTube, da sind wir ja auch vertreten. Ansonsten wünschen wir euch halt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.
Ciao.